Das ist ein Radio 1 Podcast. Mehr Informationen auf radio1.ch. Doppelpunkt. Präsentiert von der Hausegarage in Auweddischwil. Ihre Toyota-Partner am Zürichsee mit einer grossen Auswahl an Lagerfahrzeugen, wie zum Beispiel der neue Toyota RAV4 Plug-in Hybrid. Hausegarage.ch.
Das ist der Doppelpunkt. Heute das Gespräch mit der Patti Basler, die sich selber bezeichnet als Hure des Systems. Satirikerin, Kabarettistin und Autorin. Mit ihr unterhalten sich im Verlauf dieser Stunde der Roger Schawinski. Grossartige Musik hat sie mitgebracht. Patti Basler, Sali, danke vielmals, dass du gekommen bist. Wer bist du?
Ich bin Patti Basler. Du hast es vorher schon gesagt, ich bin selbst deklarierte Hure vom System. Mit System meine ich natürlich den Kapitalismus. Also ich mache für Geld relativ viel. Ich wohne gerade neben dem Puff.
Gibt es noch irgendwelche Grenzen?
Je enger Grenzen sind, desto schneller stoße ich dran. Und das ist ja gut für Satiren, oder? Wir wollen ja immer an Grenzen stoßen.
Aber eben, du gehst jetzt zum Beispiel morgen zum Gewerbeverband. Das ist noch innerhalb von deiner Grenzen als Hure vom System.
Ja, morgen oder übermorgen, ich weiss es nicht einmal so genau. Nachdem ich heute den 1. Mai moderiert habe, man muss immer B-Zeiten natürlich sehen und man muss ja das Geld von der Lebung nehmen. Also ich finde es gescheiter, der Gewerbeverband gibt das Geld mehr als... kauft Twitter.
Ach gut, das heisst also, andere Leute, die ebenso korrupt sind wie du, kannst du gar nicht verurteilen?
Natürlich nicht. Wer wäre ich denn?
Also du findest korrupt sein, ist kein Problem. Um dich ein bisschen kennenzulernen zum Anfang.
Ich würde nicht mal sagen, dass ich korrupt bin. Ich bin korrupt im Rahmen von meinen Möglichkeiten und die sind ja nicht so gross. Also ich bin eigentlich lieber die andere korrumpiert und kauft. Da ich aber nicht so viel Kaufkraft habe, ist es gar, also ich bin ja dann gefährlich, wenn ich andere kaufen
will. Aha, wie machst du das?
Ja, eben, ich muss manchmal meinen Körper verkaufen. Also natürlich nur auf der Bühne, klar. Oder Backstage.
Ja, Backstage?
Ja. Besetzungscouch gibt es natürlich immer noch.
Gibt es immer noch?
Ja.
Aber du besetzt andere, nicht? Du wirst
ja
nicht
besetzt. Ja, natürlich. Man kann sich bei mir aufschlafen.
Kann man das?
Aber wirklich schlafen
wie
bei
oft,
mir zum Gescheitsten.
Wie oft ist das passiert?
Du leider noch nicht so oft, aber vielleicht komme ich jetzt Angebot über. Die Radio 1, also. Das ist ja nur für Erwachsene. Ich dachte, das ist so ein Erwachsenensender.
Bist du schon langsam erwacht? Du bist 35, du wirst jetzt nächste Woche oder übernächste Woche wirst du dann 36.
Etwa so, ja.
Ja, ist das irgendein Problem, wenn man sich so den 40 nähert?
Du, ich weiss nicht, du musst mir das sagen. Du hast das alles schon durchgemacht.
Ich mag mich schon gar nicht mehr erinnern.
Eben. Ja, der körperliche Verfall. Ich versuche dem entgegenzuwirken. Weißt, du hast ja ein Gesicht in einem alten Seebär. Oder? In jeder Falte kann man irgendetwas lesen. Die Linien in deinem Gesicht schreiben ganze Bücher. Und ich versuche ja mit Eigenfettunterspritzung, die ich oral einnehme, versuche ich ja die Falten auszuglätten. Aber irgendwann geht dann das nicht
mehr. Sind wir jetzt schon im Teil des Programms?
Nein, das war jetzt ganz spontan.
Weißt du, mit Eigenfett, das man oral einnimmt, das habe ich jetzt noch nie gehört.
Also man nimmt es zuerst oral ein und dann wird es zu Eigenfett.
Aha,
oder?
Ja, so also ist das.
Es ist eine katholische Wandlung dazwischen.
Genau, also du kommst ja aus dem Fricktal, katholisch.
Richtig.
Und dann hast du mal gesagt, wenn man katholisch ist, kann man alles machen, weil am Schluss kommt ja die Beichte, oder?
Richtig, der moderne Ablass ist ja das mit der CO2-Kompensation, oder? Und ich mache es aber noch richtig so im Beichtstuhl.
Gehst du wirklich?
Nein, natürlich nicht.
Aber ist das so in dir drin? Weil eben, du beschreibst dich oder wirst beschrieben als ein Bauernmeid aus dem Fricktal, der dann ins ferne Aarau hat müssen gehen in die Mittelschule, oder? Das war schon ganz eine weite Reise gewesen. Kulturell und auch faktisch, oder?
In Protestantismus. Ich meine, hey, wie schlimm ist denn das? Aha. Und dann hat es dort natürlich Drogen gegeben und andere Versuchungen. Das ist,
welchen durch, bist du erlegen?
Ich glaube, die Versuchungen mehr erlegen sind als umgekehrt.
aber aus dem Fricktal, das ist ja dann noch ein bisschen, was will ich sagen, Bauernhof Fricktal kann man sich vorstellen, spätes Mittelalter und dann kommst du nach Aarau in so einer Großstadt.
Also ich hatte zum Glück wirklich sehr aufgeschlossene Eltern gehabt. Die haben auch immer gesagt, du kannst mitnehmen, was du willst. Also kannst du heimbringen, was du willst. Kannst du einen Muslim bringen oder kannst eine Frau heimbringen oder mit dunkler Haut oder irgendwelchen
Glauben. Und was hast du denn heimgebracht?
Nein, sie haben aber immer gesagt, bring einfach nicht so einen reformierten Sauhund vom Nachbardorf. Das ist eigentlich, weil wir sind so hart an der Konfessionsgrenze aufgebaut. Ja, du, ich habe alles ein bisschen heimgebracht und ich habe leider nie können provozieren mit weißt du, wenn ich noch so exotische Gespusis hatte, konnte ich nie irgendwie provozieren.
Wieso nicht?
Und, ja, weil sie sind so tolerant.
Außer gegen Reformierte.
Ja. Nein, das mit der Reformierte ist ein Spruch. Das haben die Eltern natürlich nicht wörtlich gesagt, aber das ist im Dorf so, hat man das so ein bisschen gesagt. Mhm. Eben die Reformierten vom Nachbarn sind die Schlimmsten gewesen. Nicht die von Afrika oder die von Nahost, sondern... Mhm.
Ja, die haben mich ja gekannt, die sind ja noch nicht da gewesen, aber die Reformierten sind da. Aber ist jetzt das der religiöse Graben, der durch den Kanton Aargau geht, hat sich das verbessert in den letzten Jahren?
Das ist ja das Freundeidgenössische, das ist ja wie die Kantonsgrenze. Es ist ein liebevoller Spott, wenn Zürcher über die Aargauer, obwohl die Hälfte von der Zürcher Bevölkerung eigentlich Aargauer sind und so weiter. Das ist ja nichts Böses. Ich glaube, das ist da, wo man am wenigsten in Leute wehtut, weil wir sind ja nicht wirklich marginalisiert und unterdrückt als Aargauer. Das ist ja sehr lange her, als wir unterdrückt worden sind. Von dem her, mit dem kann man ja gut leben.
Aber du hast dann Matur gemacht. Ist das schon aufsehenerregend gewesen, wenn man es jetzt anschaut, aus dem Milieu, wo du gekommen bist?
Nein, nicht unbedingt. Nein,
und dann auch ein Studium, Lizenziat, Erziehungswissenschaften, Soziologie.
Zwei Studium habe ich gemacht. Ja. Zuerst eine Lehrerin und nachher noch...
Gut, Studium, Lehrer ist nicht ganz das richtige Hochschulstudium.
Doch, das ist Fachhochschulstudium.
Ja, genau, Fachhochschule. Nachher an der Uni noch eben. Ja. Erziehungswissenschaften, Soziologie und Kriminologie.
Richtig.
Du bist eine Kriminologin.
Ja, wer hätte das gedacht? Gell?
Und in welchem Fall hast du schon gelöst?
Ja, das ist ja nicht Kriminalistik, sondern Kriminologie ist im Grunde genommen einfach Statistik. Statistik und Psychologie.
Gut, weil du hast ja dann deine Lizenzarbeit gemacht über Heidi von der Johanna Spiri, also unser zweiter Nationalepos, hast du wahrscheinlich ganz neu erste? Aus Film... Ja,
Roger Stawinski.
Wie heisst der andere?
Wer hat es erfunden? Ah, ich habe gemeint, du siehst das Nationalepos Nummer 1, Radio 1, Nummer 1 in den Medien.
Gut.
Und eine mystische Figur natürlich.
Ja gut, also, bleiben wir im Thema. Hast denn du eine feministische Sicht neu reingebracht bei Heidi, dass das, was wir alle glauben über Heidi, ist alles falsch gewesen?
Ich habe ja nicht eigentlich über das Heidi, das war eine Vorstudie, die ich über das Heidi gemacht habe. Nachher habe ich über all die 40 Kindergeschichten, die Johanna Spiri geschrieben hat. Und ich habe es nicht aus einem feministischen Standpunkt angeschaut, sondern aus einem relativ offenen, also aus einem bildungswissenschaftlichen. Und habe so Grand Theory, ist alles sehr theoretisch. Aber jedenfalls habe ich dann eine Theorie abgeleitet, dass Johanna Spiri ein Erziehungsmodell eigentlich propagiert hat in ihren Kindergeschichten, das darauf basiert, dass man Kinder relativ ähnlich wie der Pestalozzi sagt, pragmatisch erziehen soll. So ein bisschen eine Art ein Boden, ein Weg und ein Fenster. Und sie war eine Pietistin, also das war die damalige Art von Freikirchen, eigentlich evangelikale Freikirchen. Und sie hat die pietistischen Ideale auch einflüssen. Also sie war sicher nicht eine Feministin in dem Sinn, aber sie hat als Frau relativ Pionierarbeit geleistet, indem sie selbstständig ihren Weg gegangen ist.
Und wo du mal Lehrerin warst, ich weiss nicht, hast du das auch ein bisschen praktisch gemacht, hast du denn das übernommen, die Prinzipien?
Ja, also das Pietistische sicher nicht.
Nein, ich bin aber
nicht
ich meine,
ein gläubiger Mensch.
Aber so wie du das beschrieben hast, wie man Kinder sollte...
Also ich war ja Lehrerin, bevor ich mein Studium gemacht habe. Aber, und geforscht hat zu den Spiri, von dem her konnte ich es nicht übernehmen. Aber natürlich sagen auch die heutigen Erziehungswissenschaften, klar, Kinder brauchen guten Boden, guten Grund, Wurzeln. Resilienz wird das heute genannt, die vielpreisende Resilienz. Und sie brauchen eine Perspektive, also ein Fenster. Und sie brauchen einen Weg, der ihnen hilft, zu dem Fenster zu kommen oder zu dieser Perspektive. Von dem her ist es natürlich nicht falsch, was sie
gesagt. Aber wie war das denn? Du warst Lehrerin, hast gedacht, ich muss jetzt mehr erfahren über die Theorie. Meine Frau hat übrigens auch Erziehungswissenschaft an der Uni studiert und so. Und dann hat man ihr aber gesagt, dort, wir machen da Theorie, Praxis interessiert uns nicht. Hast du das so gehört?
Das ist sogar eigentlich der Grund, wieso ich studieren wollte, weil ich bin intellektuell. Also wie sagt man dem? Also wenn wir schon bei den Huren vom System sind und ein bisschen unter der Gürtellinie... Der Hirnfick hat mir gefällt. Also, das ist ja wirklich.
Der Hirnfick? Habe ich noch nie gehört, den Aussag. Ja. Brainfuck kenne ich aber.
Ja, es ist ja einfach auf Deutsch übersetzt für die erwachsenen Leute, die das Radio hören. Nein, aber tatsächlich. Du bist ja unglaublich gefordert als Lehrperson heutzutage. Du musst wahnsinnig viel machen, musst immer alert sein, immer dabei sein. Es ist ermüdend, aber es ist nicht intellektuell wahnsinnig herausfordernd. Also ich habe Oberstufen zum Glück unterrichtet und alle Fächer. Das heisst, ich habe auch immer wieder ein bisschen etwas gelernt, aber man ist dann auf dem Sekniveau und man hat einfach nicht mehr eine intellektuelle Herausforderung. Und ich habe das einfach gebraucht, eben Statistik und Theorien und wirklich...
Aber dann hast du eine ganz andere Herausforderung gebraucht. Eben.
Genau.
Nämlich Poetry, oder?
Richtig.
Oder wie hast du denn herausgefunden, dass du so ein spezifisches Talent hast? Komm, machen wir zwischen deiner Musik und kannst dir eine gute Antwort überlegen, was kommt als nächstes?
«Je veux» von der Zest ist unglaublich lebensbejahend und gefällt mir.
Die Basler, die das mitgebracht hat, und die hat irgendwann mal herausgefunden, ich habe ein ganz spezielles Talent. Unter anderem zum Reimen, zum Dichten, zum Sachen zusammenbringen. Und das kann ich auf eine Bühne bringen, und ich wollte auf eine Bühne stehen, oder?
Mhm.
Und erzähl mal, also, wie war es ganz am Anfang, wo du da gesagt hast, ich traue mich?
Das war mit 3. Als ich reden konnte, habe ich angefangen, auch gerade zu reimen. Und hatte das Gefühl, es müssten mir alle zuhören, wenn ich ein Gedicht vortrage.
Mit 3 hast du angefangen zu reimen?
Ja, eigentlich.
Das bist ja ein Genie.
Nein. Ich habe sehr spät geredet. Ich bin auch spät gelaufen. Ich war ein bisschen faulig. Ich bin einfach ein bisschen rumgehockt. Dafür ein einfaches Kind hat mich unter den Baum setzen und in dieser Zeit heuen und ernten. Und ich bin immer noch gleich unter dem Baum gehockt, wenn man zurückkommt. Und als ich reden kann, habe ich offenbar gerade die ganzen Sätze geredet und relativ schnell auch schon ein bisschen gereimt und gedichtlich gemacht. Und dann habe ich so im Kinski wirklich angefangen. Das war für mich selbstverständlich, dass ich bei jeder Schulfeier dann vorne auf die Bühne stehe und das selber geschriebenes bzw. schreiben noch nicht können. Ich habe es dann einfach immer meinem Vater vortragen und er hat es mir so aufschreiben und mir vorlesen, bis ich es auswendig konnte. Dann ist das eigentlich so Tradition geworden, dass ich bei Schulfest und bei Familienfeiern ein selber verfasstes Gedicht vorlese oder Vorträge. Und ich muss natürlich vorausschicken, das ist eine Familientradition, das hat mein Vater auch gemacht. Meine Mutter ein bisschen weniger, aber vor allem mein Vater. Und das ist mir in die Wiege gelegt worden.
Aber es ist aber grossartig, eben, also, was du machst, unter allem als Protokollantin in der Arena, so nach so langweiligen, schweren Diskussionen, so als Bettmümpfchen für die Leute, die haben müssen aufbleiben, bis eben die Party kommt. Das machst du wirklich grossartig. Hast du eigentlich für das den Salzburger Stier bekommen, die eigentlich höchste Comedy-Auszeichnung im deutschsprachigen Raum?
Also vielleicht ist es auch mein USP. Also ich bin sicher nicht die Einzige, die das kann, im Gegenteil. Aber vielleicht die Einzige, die Eier hat dazu. Das ist, ich glaube, es ist wirklich...
Du hast Eier?
Ja, sicher mehr als du.
Sind wir schon mit dem sexistischen Ausdruck.
Nein,
ich habe gemeint, das sparen wir uns noch ein bisschen auf.
Nein,
aber
laut Gynäkologin habe ich noch etwa 200'000 mindestens. Ich verliere monatlich eins, aber sie gehen nie ganz. Ganz gehen sie eben nie
okay,
aus.
Okay, noch Kurvenkratz. Gut, also...
Wackratz, du kannst nicht, wenn ich von meiner Gebärmutter rede, von Kratzen erzählen.
Gut, aber den Preis hast du für das bekommen, oder? Weil das schon außergewöhnlich ist. Und ich habe dich auch erlebt, wie du das machst. In dieser Geschwindigkeit.
Du hättest nicht von meiner Radiosendung reden, ich habe es gemerkt. Meine Radiosendung auf SRF 1, die nicht du erfunden hast.
Und was machst du dort?
Die dargebotene Faust. Das ist ein satirisches Sorgentelefon. Es ist ein satirisches Sorgentelefon, das nicht... Wo weniger nützt als es echt.
Aber trotzdem, den Preis hast du bekommen, andere Preise genau. Hast du auch bekommen. Aber in der einzigen Comedy-Sendung vom Schweizer Fernsehen, bei Deville, bist du nur der Aussen-Sidekick, oder? Und darfst ein bisschen rumhechten irgendwo auf der Straße.
Heisst doch nur, ich bin die Einzige, die Leute kennt, durch die Arena.
Ja, aber gleich. Aber nein, aber...
Jemand muss ja wissen, wie die heissen und so zu welcher Partei sie gehören.
Gut, das ist so ein bisschen Haselbrucker auf Schweizerisch, oder? Sie hat das jetzt gemacht.
Ich habe das natürlich gemacht, als Haselbrucker noch nicht mal auf der Welt war. Aber sie hat es natürlich bei einer Show gemacht, die wesentlich mehr Zuschauer hat. Sie ist in Deutschland und sie macht das extrem genial.
Eben, und du bist nie nach Deutschland gegangen, hast auch nicht überlegt. Weil das
stimmt
natürlich...
nicht, ich bin beim Nur. Ich war beim Puff Puff.
Als Gasting. Ah ja, das ist gut.
Deutsche Comedy-Sendungen auftritt. Mir geht es einfach zu gut in der Schweiz, ehrlich gesagt. Okay. In der Schweiz verdient man wesentlich mehr.
Ist das so?
Ja.
Aber das deutsche Publikum ist ja viel grösser. Und ich weiss, also Dieter Nuhr, der verdient wahrscheinlich ziemlich
Kohle. In Deutschland musst du beim Fernsehen...
Ich kenne Gage natürlich auch ein
bisschen. In Deutschland musst du beim Fernsehen gross drin sein und dann verdienst du super. Weil logischerweise der deutsche Fernsehen viel mehr Geld hat, viel mehr Gebührenzahler. Wenn du aber, wie ich, eigentlich vor allem auf der Bühne unterwegs bist, ich bin ja vor allem auf Tournee auf der Bühne, dann musst du in Deutschland wirklich beim Fernsehen sein, damit man dich so kennt und so gut findet, und das wäre vielleicht bei mir eben auch nicht der Fall, dass du grosse Hallen kannst füllen in Deutschland, weil normale Gage bei Kleintheater, wie ich sie in der Schweiz spiele, da kannst du fast nicht überleben in Deutschland.
Also ich habe mich ein bisschen gestört, als ich dich letztens wieder mal gesehen habe in der Rolle, wo du den Politiker abgehangen hast auf dem Bundesplatz und dann sie fragst, wie viele Flüchtlinge nimmst du auf in deiner Wohnung? Politikerinnen haben da müssen irgendwie etwas Lustiges oder irgendwie etwas Spannendes sagen. Ich finde, das ist eine ernsthafte Frage. Und das ist einfach Shaming auf eine billige Art und Weise. Weil die Frage ist natürlich immer, wenn man es ernsthaft machen will, in welcher Situation ist, was für Möglichkeiten man hat und etc. Und das für billige Pointe zu benutzen, finde ich ein bisschen.
Meine Pointe sind natürlich nie billig. Und darum ist das. Nein, das, du musst die ernsthafteste Frage stellen in der Satire. Satire sollte eigentlich ernsthaftere Fragen haben als der seriöse Journalismus.
Aber nicht mit dem Überfalljournalismus, wo man das Mikrofon
anlegt. Das war natürlich nicht ein Überfall. Das ist ja ein Zusammenschnitt. Ich rede immer zuerst ein paar Minuten mit diesen Leuten und nachher kommt irgendeine Frage. Und das ist,
wie viele Flüchtlinge hast denn du aufgenommen?
Ich habe im Moment meine Wohnung ausgeschrieben für Flüchtlinge und es ist in der Abklärung, ob jemand kommt, ob eine Familie kommt. Ich habe gerade heute mit jemandem geredet aus der Ukraine, der das koordiniert. Und jetzt sind wir am Schauen.
Weißt, ich sage das aus dem Grund, weil man unterstellt, der das macht, ist ein guter Mensch und die anderen, die das nicht machen, weil sie es vielleicht nicht können oder weil sie es vielleicht können, ist ein schlechter Mensch. Und das finde ich ein bisschen billigen Ansatz.
Ich finde die Unterstellung ein bisschen cheap, weil das ist natürlich eine Unterstellung, die dann in der Rezeption passiert, wenn man das nachher schaut. Aber das kann man natürlich so sehen. Das ist logischerweise eine Frage, die ich so stellen musste, beziehungsweise...
Wieso einfach, um aktuell zu sein?
Ich wollte einfach die Aktualität natürlich reinbringen und die Sendung war ja auch so, dass es gar nicht nur auf Pointen und auf Lacher aus war, sondern es ist ja mehr darum gegangen, dass man wirklich im Angesicht von dem Kriegsausbruch, dass man irgendeine Sendung macht, die noch eine gewisse Restwürde hat, wenn das überhaupt möglich ist, beim Schweizer Fernsehen irgendetwas mit Restwürde noch zu machen, wo vielleicht im Angesicht vom Kriegsausbruch, wo alle überfallen waren damit und überfordert, wo man so ausstrahlen kann.
Ja, das finde ich eben auch verletzt. Peinlich zum Teil. Sogar mein Lieblingscomedian, der Stephen Colbert, der hat Mühe im Krieg. Oder ich habe Ephraim Kishon, den grossen Humorist aus Israel, gefragt, dazu mal beim Yom Kippur-Krieg, was macht ein Satiriker im Krieg? Und er hat gesagt, er schreibt Kolumnen. Er hat gesagt, die sind aber nicht so lustig. Es ist dann einfach nicht passend, gewisse Sachen zu machen. Und man muss vielleicht dann einfach sich zurücknehmen, meiner Meinung nach.
Satire muss nicht immer lustig sein. Also das ist natürlich auch eine Ausrede. Einfach, wenn meine Pointen nicht gut sind, dann sage ich, es ist Satire. Es muss nicht lustig sein, sondern wahr. Aber Satire ist tatsächlich immer ein Zerspiegel von der Worte, man sieht schon Wort Satire, wenn das V herentust als Spiegel und es dann spiegelverkehrt liest, gibt es Veritas. Und Satire ist tatsächlich immer faktenbasiert, wortsbasiert, sonst ist es nicht Satire, sondern billige Comedy. Und darum finde ich es genau wichtig, dass wir gerade Politikerinnen und Politiker, die eine Vorbildfunktion haben, die gewählt sind vom Volk, die sie uns vertreten sollten, auch mit den Worten konfrontiert und auch ihre Lebensworte zeigt.
Also, du machst das als Aussenreporterin, die Sendung soll nicht mehr vorgesetzt werden. Es sollte eine Frau kommen, heisst es, oder? Wie überall heute, wo an irgendeinem Posten frei wird.
Das habe ich jetzt aber noch nicht gehört, dass eine Frau das, soll.
Ja, es ist so. Also ich war übrigens der Erste, der eine Frau im deutschen Fernsehen in die Late Night gebracht hat, Anke Engelke.
Du bist überall der Erste.
Nein, aber natürlich. Anke Engelke, die hat dann leider nicht so lange durchgehalten, wo dann Quoten runtergegangen sind.
Aber die ist ja immer noch, Aber
die Late Night ist abgeschifft und so. Wäre das etwas für dich?
Ich weiß es nicht. Also, die Tatsache ist, dass man mit verschiedenen Ansprüchen konfrontiert ist. Erstens muss man sparen und eine gute Sendung kostet einfach, weil sonst, man merkt es überall, wo gespart wird, an den Inhalt, an am Aussehen, an der Form und so weiter, am Personal, das man engagieren kann. Und man sollte also mit wenig Geld sollte man etwas schaffen, wo sowieso im Moment, es ist gar nicht möglich, man sollte an die Quote herkommen, die irgendwie Jakob Müller hatte.
35%?
Ja, und das vergiss es, oder? Das geht heute gar nicht mehr, und zwar aus anderen Gründen. Oder? Es ist einfach
klar, es hat mehr Sender und so, ist logisch.
Ja, nicht nur mehr Sender, es wird ja auch nicht mehr linear Fernsehen geschaut, und man hat Netflix, man hat Bezahldienst, und ich weiss nicht, wie man das schaffen sollte. Das eine und das andere ist, dass alle Kabarettisten und Komikerinnen und Satirikerinnen und so, das Schönste ist für alle ja immer eigentlich live auf der Bühne, wo man direkt etwas zurückbekommt. Und wenn man so eine Show hostet, das ist ein 100% Job.
Eben,
dann ist eigentlich der schöne Teil des Jobs hat man dann nicht mehr. Man hat nur noch den Anstrengung.
Ja, dann hast du auch ein Publikum, oder?
Ja, aber das ist ja, du hast dann einmal in der Woche ein Publikum, das ist sehr wenig, oder? Normalerweise spielt man 3, 4, 5 Mal. Also du hast einmal in der Woche etwas, wo etwas zurückkommt und der Rest ist einfach unglaublich anstrengend.
Ja. Also muss man sagen, natürlich, der Aufwand von heute Show im Vergleich zu Deville Late Night, das sind also Welten dazwischen und das merkt man auch der Qualität.
Natürlich.
Und als Fernsehzuschauer, wenn ich die eine Sendung einschalte und die andere, dann merke ich das und dann sage ich mir auch, hallo.
Du merkst aber, ob 80 Millionen müssen Gebühren zahlen oder nur 8 Millionen beziehungsweise nur 4 Millionen, weil die anderen fürs welsche Fernsehen. Du merkst eben, ob ein Land muss in 3 Sprachen Sendungen anbieten.
Also nochmal, aber die Frage kann, wenn es die Offerte kommt, Petti, wir geben dir jetzt mal 2 Staffeln an.
Wenn sie Petti sagen, sage ich sowieso
gar nicht. Ah gut, aber dann sagst du nein. Also, Patti? Ja. Patti? Hast du dir das eigentlich zugelegt, das Patti?
Nein, das ist
eine Fricktaler-Version von Patti.
Mein Taufname ist Patricia und man hat mir einfach immer Patti gesagt. Ausser, wenn ich ein Zeichen angestellt habe, dann hat es geheißen, Patricia! Und darum wollte ich nicht, dass man mir Patrizia sagt.
Gut, also du bist nicht Patrizia, aber jetzt nochmal, wenn die Frau kommt, ernsthaft, und man sagt, okay, wir geben ein bisschen mehr, als der will, und so, wenn ja schauen, wenn eine Frau kommt, dass es ein Erfolg wird, und so weiter und so fort, was sagst du dann?
Also du als Medienmensch solltest wissen, dass diese Frage so nie wird kommen.
Wir geben ein bisschen weniger,
weil du bist ja Frau, du hast ja schon Brust, da längt.
Heutzutage ist es umgekehrt.
Ich werde natürlich den Teufel tun und dir sagen, was ich jetzt hier würde sagen, genau. Aber,
ich würde das als ja
abhaken. Es ist natürlich im Moment, sind da überall in allen Richtungen, alle Leute, die Fernsehen machen, regelmäßig am Fernsehen gesehen sind, überlegen sich das natürlich und da sind überall Gespräche im Gang.
Also wir nehmen das als ja, die im Leutschenbach haben es gehört, also Patti würde ja sagen, wenn die Bedingungen einigermaßen stimmen würden.
Lieber Roger, nein, du musst nicht Sachen, die ich sage, das ist ja da, wo man die alten weißen Männer vorwirft, dass sie das, was die Frauen sagen, nachher erklären, aber vielleicht anders erklären, als es die Frau gemeint hat. Natürlich würde ich nicht einfach so ja sagen. Ich würde mir wahnsinnig viele Bedingungen stellen.
Also, ein ja mit Bedingungen. Danke vielmals, jetzt haben wir es ja. Machen wir zwischen der Musik und reden nachher weiter, was ist der nächste Titel?
Eben, Hedonismus, Conquer Nancy.
Patti Basler, sie hat auch Musik mitgebracht, wie der grossartige Titel. Es gibt verschiedene spannende Zitate von dir, wo man vielleicht das eine oder andere vielleicht bringen könnte. Zum Beispiel, ich bin politisch ein guter Mensch, um zu kompensieren, dass ich privat ein Arschloch bin. Und das sollte natürlich so ankommen, dass man sagt, wow, schau mal, wie selbstkritisch, wie lustig etc. Aber wie viel Wahrheit steckt in dem?
Das ist 100% wahr und da rede ich natürlich nicht in erster Linie von mir, sondern von allen guten Menschen, weil ich glaube, wenn man politisch als guter Mensch, und ich mache so Anführungszeichen, was man nicht sieht im Radio, als guter Mensch wahrgenommen wird und das auch vertritt, nämlich Solidarität mit Minderheiten, Solidarität mit den Armen von diesen Menschen, von den armen Menschen von dieser Welt und so weiter, dann ist das wahrscheinlich, weil man zugibt, dass der Mensch, dass man selber eigentlich ein Arschloch wäre, wenn man nicht gesetzlich würde dagegen vorgehen. Also das ist eigentlich ein Rousseau, oder Gesellschaftsvertrag. Wir Menschen sind nicht einfach nur von Natur aus gut, sondern sobald wir vergesellschaftet werden, werden wir sehr egoistisch. Und dann müssen wir einen Gesellschaftsvertrag haben, sprich eine Verfassung, sprich Gesetz, Regulierung. Darum wollen die Linke so viel regulieren, weil sie nicht daran glauben, dass das mit der Eigenverantwortung funktioniert. Und das ist eher, glaube ich, ein Menschenbild, wo sehr viele Linke eben haben, dass wir nicht von Natur aus einfach gut sind, sobald wir in Gesellschaft sind, sondern dass wir sehr strikte Regulierung brauchen, weil wir eigentlich sonst Arschlöcher wären.
Und darum aber ist das wirklich regulieren. So? Das war jetzt eine lange Erklärung, um das ein bisschen zu umkreisen. Aber hast du wirklich das Gefühl, im Kontakt mit deinen Leuten, in deinem Umfeld, mit deiner Familie, mit deinen Freunden, dass du dich wie ein Arschloch verhaltest?
Ich bin garantiert auch jemand, der sehr egoistisch, sehr egozentrisch, sehr narzisstisch ist. Sonst wäre ich nicht an der Position, wo ich bin, sonst würde ich dir nicht das Interview geben. Man muss ja gewissen Narzissmus und gewisse Egozentrik haben, um überhaupt so in den Medien und auf der Bühne auftreten können. Und mir tut das gut, dass es gewisse Regeln gibt, sei es jetzt wirklich formale, gesetzliche Regeln oder einfach auch sonst so gesellschaftsungeschriebene Regeln.
Sonst würdest du was machen?
Sonst wäre ich unglaublich ein übergriffiger Mensch, wahrscheinlich.
Okay, dann sind wir jetzt beim gemütlichen Teil vorbei. Jetzt könnten wir zum anderen kommen. Es hat vor kurzem ein Porträt von Jean-Martin Büttner in der Tamedia-Zeitung unter dem Titel «Patti Basler, eine Polemik, diese Frau nervt».
Hoffentlich, nerv ich auch ein bisschen.
Schon. Hat dich das gefreut oder genervt, wo der Artikel kam, was dort drin gestanden ist?
Ich habe ja gewusst, dass er drin steht. Ich habe mit dem Jean-Martin Büttner ja ganze Tage verbracht, gefühlt. Also zumindest einen Tag. Und dann haben wir noch ganz viele SMS und WhatsApp hin und her geschickt. Und es ist fast ein bisschen eine Brieffreundschaft.
Aber hat das etwas gebracht? Weil er schreibt ja, weil mir Patti Basler immer Patti Basler, ich weiß nicht, wie er es geschrieben hat. Weil mir Patti Basler immer wieder auf die Nerven geht und das keine faire Ausgangslage ist für ein Porträt. Hat das irgendetwas gebracht, dass du mit ihm geredet hast und mit ihm getroffen hast? Weil offenbar seine Ausgangslage ist dann auch das gewesen, was er nachher geschrieben hat. Mindestens, ich habe das auch erlebt bei dem Jean-Martin Bühler. Der ist ja ein studierter Psychologe, wie er immer wieder sagt, und hat das Gefühl, er kann die Leute analysieren aus der Ferne und muss gar nicht mit ihnen reden und schreibt das, was er sich eigentlich zusammenreimt. Entweder ist man ein Halbgott wie der Bob Dylan oder dann meistens eben jemand, der nervt oder ein Loser ist.
Ja, das ist dann sein Problem, nicht meins. Also er ist tatsächlich zu mir gekommen, ist auch tatsächlich an einen Auftritt gekommen und es hat ihm offenbar nicht gefallen. Und wenn er das so sieht, dann muss man ihn lassen. Also das, das hat mir ein bisschen leid, dass offenbar die Journalisten heutzutage bei dem Tagi auch ein Porträt, er hat gesagt, er schreibe ein Porträt über mich, es ist ja dann eine Polemik geworden, dass die offenbar ein Porträt über jemanden schreiben müssen, wo sie einen Weg schlecht finden und wo sie auch gar nicht den Willen haben, die Person neu zu beurteilen. Und das hat mir dann eher ein bisschen leid, dass man offenbar schon muss gehen über kulturelle, obwohl es ja viele Leute hat, die froh wären, es würde über sie geschrieben. Ich hatte es ja jetzt nicht nötig gehabt, dass er auch noch über mich schreibt.
Aber bist du dann, wo du das gelesen hast, hast du das Gefühl gehabt, es hat dich auch irgendwo verletzt?
Man ist ja immer ein bisschen narzisstisch gekränkt, wenn man sich falsch wahrgenommen fühlt, aber das ist halt seine Wahrnehmung, was soll ich sagen?
Also, aber er hat ja wollen etwas anderes machen. Er hat gesagt, der Satz hat er geschrieben, die Medien behandeln sie im Panda-Modus, als sei Patti Basler keine kämpferische Frau, sondern eine bedrohte Tierart.
Das ist doch herzig.
Und dann hat er wollen sagen, und ich mache das Gegenteil.
Ja.
Oder?
Ja, das ist doch schön.
Und hat reingehauen ohne Ende, oder?
Ja. Ich frage mich, ob er, also vielleicht sagt das etwas aus über ihn, also du, aber ich finde das noch schön. Das mit dem Panda finde ich noch schön. Also,
aber eben, das heisst doch...
Als Nacktmull.
Gut, aber
ich
das heisst
Panda
doch,
gar nicht so schlecht.
Dass Frauen heute eigentlich nicht mehr richtig kritisiert werden können. Sie müssen eben wie beschützte oder wie Tierarten, die gefährdet sind, müssen behandelt werden. Und das, was du sagst...
das hat doch mit dem Geschlecht auch gar nichts zu tun.
Ja, sicher. Aber sicher. Nein, also Entschuldigung, also so naiv bist du nicht. Oder du schreibst, man muss das System von innen aushöhlen, weiterkämpfen, als gleichwertig wahrgenommen zu werden. Und Fakt ist doch, dass Frauen in vielen Fällen bevorzugt werden, oder? Ist doch ganz klar, dass der Kampfruf, wir sind immer so benachteiligt, nicht mehr so einfach Gültigkeit hat.
Das stimmt dann, wenn tatsächlich die Hälfte von der wichtigen Stellen schon von Frauen besetzt ist, dann wäre es absolut unfair, natürlich Frauen zu bevorzugen. Das Problem, dass eine Frau offenbar als etwas Spezielles wahrgenommen wird, sogar als etwas Schützenswertes, das ist ja systemimmanent. Das ist ja eben, weil es zu wenig Frauen hat, darum werden sie so schützenswert wahrgenommen. Natürlich im biologischen Sinn sind sie schützenswerter als Mann, aber das ist etwas anderes. Dort ist eine Diskriminierung von den Männern. Die müssen in Krieg, die können ihre Körper opfern, weil die Frauenkörper wertvoller sind. Aber das ist eine andere Diskussion. Aber in den Medien und in der Satire und in der Comedy und auf der Bühne und so weiter ist es tatsächlich so, dass das System ja eben genau daran krankt, dass zu wenig Frauen abgebildet sind. Und darum werden dann die Einzelnen auch so aufgejubelt und man macht ein riesen Zeug drum. Natürlich, ich profitiere von dem, aber ich habe das System nicht gemacht.
Aber unter anderem, Frauen werden darum weniger abgebildet, weil sie sich eben sehr oft verweigern. Das habe ich x-mal erlebt, haben alle, die in den Medien sind, erlebt. Und ich hatte eine Journalistin, die einen Artikel über das geschrieben hat, dass es eine Schweinerei, wie das läuft. Frauen kommen viel weniger in die Zeitung, in der New York Times nur zu 25%. Und dann habe ich sie gebeten, kommen Sie doch mal in die Sendung und reden darüber. Sie hat gesagt, ich komme doch nicht.
Also das ist jetzt ein Beispiel und es gibt hunderte Sättige und das ist mir klar. Ich habe ja mit dem gleichen Problem zu kämpfen. Ich habe auch Shows, die ich mache, am Radio, am Fernsehen, auf der Bühne, wo ich Leute einlade. Ich schaffe es aber immer, dass ich ein Line-up habe von 50-50. Ich habe immer die Hälfte Frauen, die Hälfte Männer. Es ist schwieriger, Frauen zu finden und man muss halt, wenn man will, geht man die extra Meilen. Dann muss man halt Frauen 5-mal fragen, man muss sich auf die Bühne aufschupfen.
Das erlebst du auch, als Frau?
Es erleben das alle, natürlich. Ja. Ich erlebe das auch.
Und warum ist denn das so? Also nehmen wir doch ein aktuelles Beispiel. Bei der Oscar-Verleihung ist die Frau von Will Smith beleidigt worden vom Moderator Chris Rock. Und er ist angegangen, auf die Bühne gegangen und hat ihm eine abgewischt. Mhm. Wie hast du das empfunden?
Ich habe das überhaupt nicht empfunden. Ich habe, wie gesagt, wenig Gefühl. Ich bin ein intellektueller Mensch. Aber das gehen wir schnell zurück zu deiner Frage. Zu deiner Frage schnell nochmal zurück. Ich will die nicht unbeantwortet lassen. Du hast gesagt, wieso ist denn das so? Und ob ich das auch so erlebe? Und naiv wäre zu sagen, die Frauen verweigern sich einfach. Das ist multifaktoriell. Also man hat einerseits die Erziehung bei den Frauen, die sagt, du musst dich zurückhalten und du musst sicher nicht auf die Bühne drängen. Selbst bei mir, wo ich mich als selbstbewusst und resilient und eher eigentlich wie ein Mann tickend empfinde und weniger so als durchschnittliche Frau. Selbst bei mir ist
Du empfindest dich mehr als Mann.
Nicht mehr als Mann, aber ich funktioniere sehr stark wie Männer bei vielen
Sachen. Ist das gut oder schlecht? Oder hast du ein bisschen schlechtes Gewissen in deinen Geschlechtsinnen als deinen
Gegenüber? Wieso soll ich ein schlechtes Gewissen
haben? Ich weiss nicht.
Es hilft mir natürlich in meinem Auftreten, dass ich so denke. Aber selbst mir ist es ein bisschen länger gegangen, bis ich auf die Bühne gekommen bin, als vielleicht bei Männern, die sonst etwa die gleichen Voraussetzungen hatten, weil wir Frauen schon ein bisschen so erzogen sind. Wir müssen ein bisschen gefallen, wir müssen ein bisschen uns anpassen, wir sollten nicht auffallen mit unserer Meinung, sondern eher untergehen in der Masse quasi. Ich gehe jetzt ein bisschen unter in der Masse, aber in meiner eigenen Körper. Masse, das ist natürlich, so ist es nicht gemeint gewesen. Und ganz viele andere Sachen, eben zum Beispiel, es gibt ganz viele Studien, die zeigen, eine Frau bewirbt sich bei einem Jobprofil, wenn sie 100% erfüllt von diesen Anforderungen, ein Mann bewirbt sich schon, wenn er 60% erfüllt, ist aber überzeugt, dass er 100% erfülle. Und das sind ja so Sachen, die zeigen, okay, das hat Gründe. Frauen sind offenbar, die ticken anders. Wenn sie angefragt werden, sie sagen zuerst 5-mal Nein. Man muss sie wirklich überzeugen davon, du kannst das schon. Und nachher sind sie mindestens so gut wie die Männer meistens.
Okay, aber sie und wie kann man das
ein bisschen mehr Anschub, eben mit so Quoten zum Beispiel.
Gut, nochmal die Frage von Will Smith. Wie kannst du die Szenen interpretieren? Wie hast du die erfahren?
Ja, also ich wäre ja froh, es würde mal endlich mir jemand eine an die Fresse hauen. Ich warte ja schon lange drauf. Also ich provoziere und mache und dann kommt der Büttner und schreibt auch noch, ich werde geschützt in einen Panda. Also ich warte schon lange
drauf. Ich finde das keine gute Antwort. Weil ich habe mit der Doris Dörrie, der bekannteste deutsche Filmemacher, über das letztens geredet, gesagt, das ist völlig falsch gewesen. Sie müssen gehen und dem einen runterhauen. Die erste ist Emanzipation. Aber wenn der Mann muss hingehen, um seine Frau zu rächen, das ist doch unemanzipiert bis ans Ende, oder?
Ja, aber die Antwort muss ja jetzt nicht ich dir noch geben, wenn das schon 20 Jahre ältere Frau dir auch schon gesagt hat.
Ich habe einfach erwartet, dass man das so sieht, oder? Dass das, wo alle gesagt haben, das ist toll, dass der das macht für seine Frau, eigentlich völlig unemanzipiert ist.
Natürlich, natürlich kann die Frau das selber, aber ich kann doch nicht beurteilen, wie jetzt, ich habe keine Ahnung von dieser Ehe, ich habe gar nicht gewusst, dass es die Frau gibt und
die gibt es.
Ich kann das nicht beurteilen, Entschuldigung.
Offenbar, Männer dürfen nicht mehr die gleichen Witze machen wie Frauen, das hast du gesagt.
Habe ich das gesagt?
Ja, Witze erzählen ist immer wichtig, die Perspektive ist entscheidend. Das war der Busengrabscher Witz, der unglaublich viel Aufruhr gebracht hat. Und du hast gesagt, er hätte das aus einer männlichen, heterosexuellen, monogamen Prämisse herausgemacht. Und dann ist der entscheidende Satz gekommen, das ist nicht mehr zeitgemäß.
Ich habe nicht gesagt, dass er das nicht darf. Ich habe gesagt, das Problem ist, wenn ganz viel Gegenwind kommt bei so einem Witz, dann zeigt er das, dass der dass es offenbar nicht mehr zeitgemäss ist. Also, die Frage war ja, wieso ist da so viel Gegenwind gekommen? Wieso hat er so viele Hasskommentare bekommen? Wieso hat er so viel Zurechtweisungen bekommen? Und dann ist, kann man sagen, okay, es herrscht einfach Cancel Culture. Und man kann es aber so, wie ich das immer mache, versuchen, wirklich halt auch mit quasi wissenschaftlichen Methoden herauszufinden, was ist der Grund dafür? Wo liegt die Kausalität? Was ist passiert? Warum ist so ein Witz in den 80er Jahren völlig funktioniert und warum funktioniert er heute nicht mehr einfach so? Und das war es, oder? Weil die Prämisse im Sinne von Normalität in den 80er Jahren war, man ist geheiratet oder was auch immer, man ist treu, klar ist man es auch nicht gewesen, aber vorne durch war es normal. Und man erzählt Witz aus einer männlichen Perspektive und das war völlig normal. Heute ist das einfach nicht mehr so normal. Die Normalität in dem Sinn gibt es nicht mehr. Es ist alles ein bisschen vereinzelt
nein,
individualisiert. Und darum gibt es mehr Gegenwind.
Du sagst ja, und du verwendest die drei Adjektive. Männlich, heterosexuell, genau. Monogam, und das ist alles in deiner Diktion, sind das alles negative Adjektive,
nein,
die ihn disqualifizieren, so einen Spruch zu machen.
Ich stehe ja auf männliche Heterosexuelle. Gut, vielleicht nicht monogam. Das ist schwierig, monogam, oder? Ja,
aber du hast
ja gesagt,
über dein Privatleben willst du nicht reden.
Das ist nicht so privat, das weiss man ja schon. Nein, aber tatsächlich ist es so, dass einfach nicht alle Menschen heterosexuell, männlich und monogam sind. Das ist das Problem. Also das heisst, wenn man alle Menschen erreichen will, muss man sich auch zwischendurch mal in die anderen versetzen. Man muss sich mal in die Frauen versetzen, nicht nur mit dem Schnäbi, sondern mit dem Kopf, nicht nur mit dem Körper, sondern mental. Man muss sich mal in Leute versetzen, die vielleicht eben nicht monogam leben. Das ist die Idee. Es geht mir nur um das. Ein heterosexuell, männlich, monogam, das ist doch nicht negativ konnotiert. Im Gegenteil.
Also,
das ist ja genau das, was die meisten möchten sein.
Also gut, du hast aus Benissimo, wo wieder kommen soll, hast du wahnsinnig lustigerweise Penissimo gemacht. Und wo man dich dann kritisiert hat, hast du gesagt, wie alt, weiss und männlich kann eine Show eigentlich sein? Alt, weiss und männlich, auch wieder als negative Adjektiv.
Nein, wieso?
Jawohl.
Es ist überhaupt nicht, das wird von quasi der betroffenen Gruppe, nämlich von den älteren,
ich fühle mich
weissen
betroffen
Männern.
Auch. Also, ich bin einer.
Das wird, glaube ich, wirklich falsch verstanden. Es ist ja nicht negativ, es ist ja so, wir sind ja quasi alle neidisch auf die älteren, weissen Männer.
Yeah.
Weil die älteren, weissen Männer so lange eigentlich das Leben geprägt haben und Perspektiven und die Welt gemacht war eigentlich für und von Männern. Und alt ist im Sinn von, das sind einfach die schon Macht haben und schon Geld haben. Und inzwischen würde ich sagen mittelalt. Inzwischen sind es nicht unbedingt die Alten. Aber früher ist es halt ein bisschen länger gegangen, bis man so viel Geld angehäuft hat, wie der Elon Musk jetzt schon ein bisschen in jüngeren Jahren. Und das ist ja, im Grunde genommen möchten wir ja alle genau die gleichen Privilegien haben wie die älteren weissen Männer. Und Privilegien, das ist ja so etwas Gemeins mit Privilegien. Man merkt ja nicht, dass man sie hat. Man merkt ja nicht, dass man
aber
sie
es wird
hat.
Uns ja um die Ohren gehauen und wir haben jetzt Identitätspolitik, wo man sagt, alt, weiss und männlich, weg. Die müssen jetzt
nein,
weg. Nein, Entschuldigung.
Nein, die müssen eben nicht weg, sondern die müssen einfach die müssen jetzt halt einfach ein bisschen vom Kuchen teilen.
Ja, also das wird ja teilen. Also nein, die werden jetzt entsorgt und so.
Ja, die sterben ja sowieso irgendwann. Also ich glaube nicht, dass man da muss nachhelfen.
Ist das wahr? Sterben die dann?
Ja,
und die anderen nicht und die jungen, attraktiven Frauen nicht? Okay.
Die jungen, attraktiven Frauen sterben dann irgendwann auch.
Aber stell dir vor, ein Mann würde über weibliche Geschlechtsteile sich so auf eine Art und Weise verballhornend lustig machen, wie jetzt du im Fall von Penissimo.
Also ich würde es mega schön finden, wenn jetzt einer zum Beispiel, was wäre, Wolverine, gibt es doch einen Film, wenn jetzt jemand Wolverine würde schreiben und eine schöne Vulva herzeichnen.
Ja, ja.
Ich fände das noch sexy.
Der kommt also so dran. Der kommt so an die Kasse.
Nein.
Der würde total...
Ich würde dem einen
Also ich habe sie erlebt, ich habe eine Fernsehsendung gemacht, wo ich irgendeinen Satz untergeschoben bekommen habe mit einer Prostituierten und Philosophin etc., wo ich nie gesagt habe. Und der ist mir dann um die Ohren gefetzt worden, vor allem Feministin, die hat nicht einmal zu Kenntnis genommen, dass der Satz gefaked war.
Aber was war denn der Inhalt von dem Satz? Penissimo ist ja die Steigerung von Penis. Und Penis ist ja das Fallus-Symbol.
Gibt es eine Steigerung von Penis?
Ja, Viagra, ich weiß es auch nicht. Roger Schawinski. Ich habe keine Ahnung.
Nein.
Penissimo, oder? Penissimo ist ja...
Er heisst Penitone.
Ja, und er hat einen Penis. Und Penissimo ist tatsächlich ja einfach die Steigerung. Das ist die Steigerungsform im Italienischen, das Beste von, oder? Das Stärkste, also das Penislastigste. Und das wollte ich ausdrücken damit. Penislastiger
geht es einfach wieder lustig machen. Nicht. Wie alt, weiss und männlich kann einer schon noch sein?
Und dann, was war meine Antwort gewesen?
Ja, und was hast du?
SRF, Doppelpunkt. Ja, das war der Witz. Nein, das Penissimo ist ja nur nachgelegt.
Es ist Kritik an der SRG.
Der Witz
war,
wie alt, weiss und männlich genau. Kann eine Show sein.
Aber du könntest ja sagen, die Show ist langweilig, blöd und doof. Die Show, die am meisten Einschaltquote hat seit Jahren in Deutschland, ist eine alte Show von männlich und weiss. Ja. Das mit Thomas Gottschalk. Aber wenn man jetzt das einfach aufhängt an dem Altersrassismus-Element und auch noch natürlich gegen Mannen etc., dann finde ich, dann tut man sich nicht mehr um Qualität kümmern, dann kommt es nicht mehr darauf an, was man macht, sondern nur, wer man ist. Und das stört mich.
Aber wieso gibt man sich denn nicht Mühe, jemanden zu finden, der vielleicht einfach eine andere Bevölkerungsgruppe repräsentiert und es genauso gut macht? Ich sage nicht, dass das, was der Weltbund gemacht hat, schlecht ist.
Eben darum sage ich ja, du musst ja sagen, wenn man dir eine Show anbietet.
Ja, ich bin offenbar ja nicht die, sonst hätte ich die Show schon lange bekommen. Nein, ich bin offenbar ja nicht die, die Leute wollen sehen.
Ja, das weiss man nicht. Nein, du bist sehr erfolgreich.
Seit Breitbild eingeführt worden ist im Fernsehen, komme ich wenigstens in Frage, oder?
Okay. Also, wir müssen noch über etwas reden. Ein kleines Thema, das wir schon fast vergessen haben. Corona. Machen wir uns sonst deine Musik. Was ist der nächste Titel?
Das ist während der Corona-Zeit entstanden, hat mit den Verschwörungstheoretikern zu tun. Alles von der Kunstfreiheit gedeckt, vom Danger Dan.
Also jetzt mal ganz spekulativ. Angenommen, ich schriebe mal ein Lied, in dessen Inhalt ich besänge, dass ich höchstpersönlich fände, Jürgen Elsässer sei Antisemit. Und im zweiten Teil der ersten Strophe dann würde ich zu Kubitschek den Bogen spannen. Und damit meinte ich nicht nur die rhetorische Figur, sondern das Sportgerät, das Pfeile schießen kann. Juristisch wäre die Grauzone erreicht, doch vor Gericht machte ich es mir wieder leicht. Zeig mich an und ich öffne einen Sekt. Das ist alles von der Kunstfreiheit gedeckt. Also jetzt mal ganz spekulativ. Ich nutze ganz bewusst lieber den Konjunktiv. Ich schriebe einen Text, der im Konflikt mit dem Gesetz behauptet, Gauland sei ein Reptiloid. Und angenommen, der Text gipfelte in einem Aufruf, die Welt von den Faschisten zu befreien und sie zurück in ihre Löcher reinzuprügeln, noch und nöcher, anstatt ihnen Rosen auf den Weg zu streuen. Juristisch wäre die Grauzone erreicht, doch vor Gericht machte ich es mir wieder leicht. Zeig mich an und ich öffne einen Sekt, das ist alles von der Kunstfreiheit gedeckt. Vielleicht habt ihr schon mal von Ken Jebsen gehört, der sich über Zensur immer sehr laut beschwert. In einem Text von meiner Band dachte er, wird erwähnt und beschimpft und hat uns vor Gericht gezerrt. Er war natürlich nicht im Recht und musste dann die Gerichtskosten und Anwälten bezahlen. So ein lächerlicher Mann, hoffentlich zeigt er mich an, was dann passieren würde, ich kann es euch sagen. Juristisch wäre die Grauzone erreicht, doch vor Gericht machte ich es mir wieder leicht. Zeig mich an und ich öffne einen Sekt. Das ist alles von der Kunstfreiheit gedeckt.
Bei mir ist Patti Basel, wir haben nur noch wenige Minuten. Ich will kurz über Corona reden. Du hast es, glaube ich, gehabt, oder?
Ich habe es gehabt, ja. Ich habe es relativ früh gehabt, im 20, als man sich noch nicht impfen konnte. Und Hans Becho, ich war eigentlich recht vorsichtig gewesen, aber wir hatten dann eine Show mit Live-Gästen und so weiter und nachher hatte ich dann das gehabt.
Mhm, und hast aber Long-Covid, habe ich irgendwo gelesen.
Ja.
Und das ist ja für jemanden wie du wo eben mit dem Sprachzentrum natürlich sehr eng verbunden sein muss, fast schon die Höchststrafe.
Das ist so, tatsächlich. Ich hoffe jetzt, dass mein Intellekt nicht so fest angegriffen wird und dass ich möglicherweise sogar kann einen Vorteil daraus ziehen kann, indem dass ich jetzt eine Terminologie wähle, die das Durchschnittsvolk auch versteht. Vielleicht hilft ja das.
Du sagst jetzt schon etwa zum vierten Mal Intellekt, Intellektuelle etc. Du bist in der Aargauer Zeitung Liste von der 50 Intellektuellsten von der Schweiz. Erster Platz Sibylle Berg, sehr erstaunlich. Zweiter Platz Milo Rau, fast noch erstaunlicher. Auf Platz 11 gekommen. Hat dich das gefreut? Ja. Hat dich das mehr gefreut als in der Liste von der Glückspost von der 50 Traumfrauen auf Platz 42?
Also ich bin, glaube ich, nie in einer Liste von irgendeiner Traumfrau, in der Traumfrau. Ehrlich, bin ich mal
wieder. Platz 42?
Ah, da habe ich nicht mitbekommen. Es hat offenbar aber nichts genützt. Also ich habe keinen einzigen Liebesbrief bekommen aufgrund von dem, leider. Nein, tatsächlich... ist das, also ich weiß auch nicht, wer auf solche Liste etwas gibt, muss ja selber irgendwie ein
bisschen was. Aber darf man heute überhaupt noch aus sexistischen Gründen...
Ich habe von der intellektuellen Liste geredet.
Nein, gut, reden wir aber noch. Darf man das noch mit den Traumfrauen bringen?
Wieso nicht?
Würden Feministinnen da nicht aufschreien?
Schau jetzt, sexistisch ist etwas dann, wenn es mit umgekehrten Rollen nicht geht. Aber es gibt ja auch die Liste von Traummännern.
Ah, die habe ich aber nicht gesehen.
Die gibt es ja auch. Also wenn es mit Traummännern auch geht, dann ist es doch völlig
okay. Was ist eine Traumfrau, deiner Meinung nach?
Also jetzt für mich?
Ja.
Viola Amherd, ich habe ja... ja, sorry, aber, ich meine, die krasseste Gang. Ich habe einen Heiratsantrag gemacht, es ist immer, wir sind verlobt. Also, sie hat gesagt, ich muss einfach noch die Tischkarte nehmen, muss ich noch besorgen. Und,
ja.
Und dann können wir dann endlich heiraten.
Aber ernsthaft, nein, was ist eine Traumfrau? Was sind die Attribute von einer Traumfrau?
Aus der Sicht von einer anderen Frau, die auf Frauen steht, oder aus der Sicht von einem Mann? Ja, da finde ich aber, das ist doch ein
Unterschied. Gut, also aus der Sicht von einem Mann. Nehmen wir mal
da
etwas Altmodisches.
Da musst du mir du sagen.
Nein,
was ist es? Ich weiß es nicht.
Ja, ich weiß es
nicht. Ich bin es garantiert nicht, sonst wäre ich also begehrter.
Aber willst du das gerne sein, eine Traumfrau?
Natürlich.
Okay. Und Platz 11 bei der... Bei den Intellektuellen?
Eben,
schmeichelt
gesagt,
das?
Nein, auf so einer Liste von der Aargauer Zeitung kannst du doch nichts geben. Also,
das hast ja du mal geschrieben, oder?
Ja, natürlich.
Ist nicht besser geworden.
Hure vom System.
Hure vom System. Nein, es ist noch viel weiter. Du bist nicht nur Hure vom System, sondern du sagst sogar, bei Edelprostituierten wie mir gibt es Pauschalpreise. Das ist so ziemlich deftig.
Das weiß ich nicht mehr. Das ist sicher jetzt entkontextualisiert. Ich weiß nicht.
In der deutschen Zeitung hast du das gesagt.
Ah, das war die SZ, diese deutsche Zeitung.
Ja.
Genau, dort ist es um Geld gegangen.
Ja,
und dann habe ich immer das aufgehängt, damit wir Systemhuren und das so als roten Faden durchgezogen.
Gut, aber bleiben wir noch mal bei Corona. Du bist freie Künstlerin. Wie hast du die Zeit erlebt?
Ich hatte wahnsinnig Glück gehabt, wirklich Glück gehabt, weil ich in meiner, in Anführungszeichen, Karriere noch einmal gestanden bin, wo ich schon recht bekannt war. Und weil ich ein bisschen divers bin, also ich kann schreiben, ich mache Radioshows, ich kann für den WDR können, Satire, Filme machen, ich habe einen Bühnenpartner, der zum Glück auch des Videoschneidens mächtig ist und wir haben gerade umgesattelt, gerade von Anfang her, auf kleine Videos, auf Songs und so weiter. Und ich hatte wirklich wahnsinnig Glück gehabt.
Oh, okay. Das aktuelle Programm heisst «Nachsitzen». Das ist ein völlig unschweizerischer Ausdruck. Das gibt es bei uns gar nicht. Das ist hauchdeutsch, oder?
Wie sind wir auf den Titel? Nachsitzen.
Nachsitzen heisst, das gibt es in der Schweiz
nachsitzen. Ich war aber Lehrerin und bei mir mussten sie nachsitzen.
Ah ja, gut, Frichtal ist in der Nähe von der deutschen Grenze.
Ich habe aber in Zürich Schule. Gut, mit vielen, wir reden nur noch Hochdeutsch. Ich rede natürlich wahnsinnig viel Hochdeutsch.
Ah ja, gut.
Tatsächlich.
Also, aber jetzt nochmal wegen Long-Covid.
Ja.
Bist du jetzt draus oder noch nicht ganz draus?
Ich werde nie mehr rauskommen.
Meinst du? Wirklich? Ja. Und was wird denn dir fehlen, wo du vorher gehst?
Sicher ein paar Hirnzellen.
Ja.
Der Alterungsprozess ist jetzt wirklich angeschlossen. Wahrscheinlich komme ich morgen in die Wechseljahr.
Und dann, was kommt dann noch?
Dann kann ich nur noch Herzblut vergießen, weil das andere Blut ist, dann bin ich ausgeschossen.
So wie unsere Patti. Nein, wir wollen dich doch wieder sehen und auch geniessen und über dich lachen. Und auch in deinen Humor natürlich auch gutieren. Mindestens in den meisten Fällen. Danke vielmals, dass du gekommen bist. Letzter Titel?
Ja, das ist ein von meinen absoluten Lieblingen. Bin auch ein bisschen in ihm verliebt. Der Manuel Stahlberger mit dem wunderschönen Titel «Leaving Eggersried».
Ja, weiss er das?
Er weiss es natürlich.
Ist gut. Ja. Und kommt etwas zurück?
du solche Lieder. Also nicht jetzt für mich, aber das reicht mir. Mehr brauche ich nicht.
Das ist der Doppelpunkt. Der nächste Doppelpunkt in einer Woche. Am Mikrofon verabschiedet sich der Roger Schawinski.
Ein Reihenhäuschen, ein wollte Schierbock auf der Wiese, da kommt sie her, da ist ihre Welt. Ein wollte Schierbock ist ein Ölfass auf vier Beinen aus Eisen, und auch sonst hat sie ihr an nichts gefällt. Sie hat das Rädchen können und den Spagat, und sie hat immer so wollen sein, wie die Mädchen im Ballettinternat, wo sie kennt hat von dieser Serie. Und bei einer Schulvorstellung vorher, in der Sek, ist es dem passiert. Sie hat gedacht, frei sein ist gar nicht schwer, und hat in Wien Musical studiert. Ihren Brüder müssen ins Militär, irgendwo in Bernbiet. Sie hat nicht gedacht, dass sie einmal früher als er von der Heim auszieht. Leaving Echoes Riet, Leaving Echoes Riet, Leaving Echoes Riet, Leaving Echoes Riet. Ihren Freund hat sie kennengelernt im Bett, nach einer Party in einem Wäschsalon. Am Anfang haben sie zusammen Hochdeutsch geredet und dann gemerkt, sie sind ja aus dem gleichen Kanton. Er war in Wien auf Österreich-Tournee mit seiner Band The Beautiful Blind. Die haben einen Hit auf Radio Zürichsee, aber Wien hat es nicht gut mit ihnen gemeint. Und der Rest von der Band ist dann wieder heim, aber er ist bei ihr geblieben. Er hat einen Job gefunden in einer Metzgerei und in der Freizeit ein Musical geschrieben.
Doppelpunkt, die legendärste Talkshow von der Schweiz. Nur auf Radio 1. Das ist ein Radio 1 Podcast. Mehr Informationen auf radio1.ch.